Ich glaube, der Krieg hat sich natürlich in Waffen und Digitalisierung weiterentwickelt, aber ich glaube, was das Menschliche dahinter ist, das hat sich meiner Ansicht und was vielen Patienten angetan wird. Und die Kriegswaffen, wir sprechen dann von körperlichen und sexuellen Missbrauch, was häufig die stärkste Kriegswaffe ist, hat sich leider nicht geändert. Also es hat sich übertragen, finde ich. Also wir haben genau diese Situation. Mütter begeben sich auf die Flucht, um ihre Kinder zu beschützen. Also genau wie bei Mutter Courage das ist. Und es sind für mich tatsächlich Löwenmütter. Glaube, das Allerwichtigste ist der menschliche Kontakt und die Integration.
In Beziehung gehen.
In Beziehung gehen. Wunderbar, genau.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Theater Kiel Podcast. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Inszenierung Mutter Courage und ihre Kinder, die seit Oktober in der Regie von Carlos Wagner im Schauspielhaus läuft. Im Stück geht es um eine Frau, Anna Vierling, die während des Dreißigjährigen Krieges als Marketenderin arbeitet. Ihr eilt der Ruf voraus, dass sie unerschrocken und mutig sei, weswegen man sie auch Mutter Courage nennt. Sie profitiert als Händlerin wirtschaftlich vom Krieg und versucht gleichzeitig, ihre drei Kinder möglichst unbeschadet durch die Kriegsjahre zu bringen. Das Stück hat Bertolt Brecht 1939 im skandinavischen Exil als Warnung vor dem aufkommenden Zweiten Weltkrieg geschrieben. Für diese Folge haben mich die Schauspielerin Agnes Richter, die in unserer Inszenierung die Mutter Courage spielt, und die psychiatrische Psychotherapeutin Bernadette Bosch im Studio besucht. Gemeinsam haben wir die Figuren des Stückes genauer unter die Lupe genommen und uns die Fragen gestellt, was es bedeutet, im Krieg aufzuwachsen. Nicht zu wissen, was Frieden ist. Dabei haben wir auch schwierige Themen wie Trauma, Flucht und Tod angesprochen. Für mich war es ein sehr intensives und trotzdem auch ein hoffnungsvolles Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen im Studio sitzen und über Mutter Courage sprechen wollen. Und wir haben heute Frau Bernadette Bosch dabei. Sie sind psychologische Psychotherapeutin.
Richtig. Und ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Toll, dass Sie da sind.
Ja.
Und Sie arbeiten seit 6 Jahren mit Geflüchteten zusammen.
Genau, im ZIP, also Zentrum für Integrative Psychiatrie, Schwerpunkt Ambulanzzentrum für Flucht und Migration. Und ja, in 2 Wochen verlasse ich leider das Team nach einigen Jahren und mache mich selbstständig, auch mit einer traumatherapeutischen Praxis bei Kiel.
Genau. Und wie muss man sich Ihren Job vorstellen? Was machen psychologische Psychotherapeutinnen?
Psychologische Psychotherapeutin. Ja, wir behandeln im Einzelsetting und Gruppensetting eben psychisch erkrankte Menschen. Also beides Störungsbild von Depressionen, Ängste und eben mein Steckenpferd ist die posttraumatische Belastungsstörung geworden. Und ich habe mich dann eben auf Flüchtlinge spezialisiert. Und wir versuchen eben die traumatischen Erlebnisse in der Therapie aufzuarbeiten, damit ein normaler Alltag in Sicherheit überhaupt wieder möglich ist.
Und wir treffen uns ja heute für Mutter Courage und ich bin sehr dankbar, Agnes, dass du auch da bist. Du spielst die Mutter Courage in dem Stück Die Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht.
Und ich bin sehr dankbar, dass ich die auch nur spiele, die Mutter Courage.
Genau, da sind wir schon beim Thema, weil das natürlich, das Stück spielt im Dreißigjährigen Krieg. Und wir haben uns in der Arbeit an diesem Stoff ganz viele Gedanken um die Figuren gemacht und ganz viel auch schwer nachvollziehen können. Und das ist heute eine gute Gelegenheit, einmal nachzuhaken und zu fragen, wie kann man das aus Expertensicht bewerten, was diese Figuren tun und wie sie denken. Bertolt Brecht hat das Stück als Warnung vor dem Krieg geschrieben und in den Dreißigjährigen Krieg verlegt, damals in den aufkommenden Zweiten Weltkrieg. Und ich habe mich gefragt, inwieweit ist Krieg Krieg? Also was gilt davon heute noch, was er damals beschrieben hat? Also der Dreißigjährige Krieg war ja auch schon ein Riesenunterschied zum Zweiten Weltkrieg. Aber was ist davon immer noch gültig heutzutage?
Also ich glaube, wir erleben das ja eigentlich aktuell gerade, was passiert. Also mit der Ukraine, das ist natürlich auch bei uns, dass jetzt wir ganz viele Patienten aus der Ukraine betreuen Und ich glaube, es hat sich ganz viel übertragen. Also, dass es überhaupt noch heutzutage dazu kommen kann, dass sowas ausbricht und es ist so nah bei uns und dass sich Gruppierungen anfeinden. Und das ist ja nicht nur die Ukraine, sondern wir haben viele Patienten, ob das jetzt mit Israel ist, ob das jetzt Patienten aus dem irakischen, iranischen Raum sind. Wir haben überall ja die Probleme und ich glaube, der Krieg hat sich natürlich in Waffen und Digitalisierung weiterentwickelt, aber ich glaube, was das Menschliche dahinter ist, das hat sich meiner Ansicht und was vielen Patienten angetan wird und die Kriegswaffen, wir sprechen dann von körperlichen und sexuellen Missbrauch, was häufig die stärkste Kriegswaffe ist, hat sich leider nicht geändert, also es hat sich übertragen, finde ich.
Der Mutter, dieser Hauptfigur, passiert etwas sehr Schlimmes, sie verliert innerhalb dieser Kriegszeit 3 Kinder und ich habe mich gefragt, wenn, sagen wir, diese Frau heute in Kiel ankommen würde mit diesem Schicksal, was sie in diesem Stück widerfahren hat, wie sähe die Zukunft dieser Frau aus?
Also wir haben genau diese Situation, Mütter begeben sich auf die Flucht, um ihre Kinder zu beschützen, also genau wie bei Mutter Courage das ist und es sind für mich tatsächlich Löwenmütter, die geben alles, also die gebären teilweise auf der Flucht ihr Kind und rennen weiter. Und dann verlieren sie teilweise ihre Kinder an Hunger, Gewalt. Sie werden in Menschenmengen zerrissen, was auch immer, und kommen dann an zu uns. Und ja, das ist, glaube ich, ganz schwierig, dann weiterzumachen. Also die sind traumatisiert, die Trauer, sie konnten sich nicht mal verabschieden. Sie haben vor allem kein Grab, wo sie hier hingehen können. Und wir versuchen dann, eine Behandlung durchzuführen. Aber es gestaltet sich ganz, ganz schwer, die Patientin dann an unsere Kultur hier zu gewöhnen, dass sie einen Sprachkurs machen, all das, was eigentlich wichtig wäre, aber dafür ist eigentlich kaum Kapazitäten mehr vorhanden. Also sie sind erschöpft vom Krieg, dann diese Trauer, das Alleinesein und der Verlust der Kinder, das ist fast unmöglich, dass da zeitnah ein Leben oder mit der Zukunft möglich ist. Es gibt aber auch Patienten, die es schaffen tatsächlich, also wirklich mit engmaschiger therapeutischer und psychiatrischer Anbindung. Ich glaube, es hängt immer auch von dem eigenen inneren Willen ab. Aber natürlich, wenn ich meine Kinder verliere, ich verliere mein Heimatland, mein Haus, sehr, sehr schwer anzukommen.
Was ist dafür nötig, dass man so etwas, so einen Schmerz überlebt oder verwindet? Also wie kriegt man wieder Boden unter den Füßen? Was braucht es dafür?
Ich glaube, und das merken wir bei uns, die brauchen erstmal wieder Vertrauen zum Menschen. Also die haben eigentlich so das Vertrauen in den Menschen verloren. Und die ziehen sich auch hier, obwohl es hier auch Communities gibt, eben von einzelnen Kulturen. Häufig leben die trotzdem total zurückgezogen und bauen dann zum Behandler, also ich bin zum Beispiel dann der Bezugstherapeut, eine unfassbare starke Bindung auf. Und aus meiner Sicht ist das immer Patient-Therapeut-Verhältnis. Aber wenn dann die Behandlung sich vielleicht dem Ende neigt, oder jetzt wie in meinem Fall, ich verlasse leider das Team, somit ich kann den Patienten oder den Patienten nicht mitnehmen, kommt es zu unfassbarem Zusammenbruch. Also ich glaube, der Halt ist tatsächlich unsere Arbeitsgruppe. Wir nennen sie Flumi, Flucht und Migration. Mhm. Die sind dankbar, da zu kommen. Kommen manchmal auch schon 10 Minuten oder eine halbe Stunde früher, sitzen im Warteraum. Also die brauchen einen Anlaufpunkt und das sind meistens wir.
Also ein sicherer Ort.
Sicherer Ort, genau das ist
es. Also das ist es, glaube ich, dieses, da kann ich sein, da werde ich nicht verurteilt, da bin ich. Und ich.
Korrekt.
Ich habe eine Frage zu dem davor, weil ich mich manchmal frage, also bei der Courage ist zumindest so, dass man denkt, die macht immer weiter, die macht immer weiter, die hört gar nicht auf. Und aufhören würde heißen für sie Tod und Sterben, wenn sie sich das auch alles anguckt. Es ist ja bei der ein bisschen anders im Stück, die ist ja Händlerin, also die lebt ja von dem Krieg eigentlich und verkauft den Soldaten immer was. Ich selber als Mutter denke, es gibt nichts Schlimmeres, als die Kinder zu verlieren. Und ich hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten, da wieder einen Fuß ins Leben zu fassen. Mhm. Aber wie ist es für jemand, der so viel Schreckliches, aber eigentlich auch nur das Schreckliche eben über 30 Jahre erlebt hat? Kann er das überhaupt zulassen? Weil das hatten wir auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man das, diese Generation konnte gar nicht darüber reden. Die mussten schnell aufbauen.
Richtig, funktionieren. Ja. Ne? Funktionsmodus. Ja. Das ist eine super gute Frage. Ne? Ist das überhaupt möglich, dann in so einem Frieden zu leben?
Naja, genau, loszulassen, sich zu öffnen und zu vertrauen.
Genau, das Vertrauen ist ja das eine und auch viele der Patienten und Patientinnen eben aus einem anderen Kulturkreis können mit Emotionen ja gar nicht umgehen. Ja. Dort gibt es keine Trauer, Angst, Wut, Enttäuschung, Verzweiflung, also all das, überhaupt an das emotionale Erleben ranzukommen, das ist ja super, super schwierig für die Patienten. Und wenn wir da den Zugang schaffen zu Emotionen und Vertrauen, dann können sie vielleicht loslassen. Ne? Weil Trauer, ich darf trauern, ich darf so lange trauern, wie ich will, ich darf darüber sprechen, ich darf vielleicht auch ein Ritual finden, wie ich trotzdem meine Kinder verabschieden darf, wenn die irgendwo anders sind.
Agnes, wie gehst du an so eine Rolle ran, die so wahnsinnig komplex ist und so weit zum Glück weg von unserer Realität?
Ich weiß es nicht, weil das ist ja kein psychologisches Stück. Mhm. Das ist ja kein Stück, wo man versucht, sich in diese Emotion oder in diese Stimmungslage zu versetzen, sondern es ist ja ein sehr deklarierendes Stück eigentlich, wo man eigentlich mit einer großen Behauptung reingeht. Und trotzdem, glaube ich, war so mein Versuch, dem was Menschliches einzuhauchen, was aber nicht ich bin. Also das ist ja auch dieser, ich habe ihn immer noch nicht ganz verstanden, den V-Effekt. Dieses ich bin es nicht, sondern ich erzähle diese Geschichte.
Genau, Brecht ging es nicht darum, dass man sich in die Rolle hineinversetzt und Realismus abbildet, sondern dass man Theater benutzt, um politisch aufzuklären und um sichtbar zu machen. Und deswegen macht es ja in diesem Kriegskontext total Sinn, auch da Figuren zu schaffen, eben die man nicht nachspüren muss, sondern die man benutzt, um Krieg auf der Bühne zu erzählen.
Und trotzdem geht es einen an in dem Moment, wo man den Text spricht und indem man, also man geht auch in Beziehung in dem Abend natürlich. Es ist ja eigentlich keine sympathische Figur, die Mutter Courage, wird ja immer so als die mutige Mutter Courage, das ist sie nicht. Und Brecht selber wollte sie eigentlich auch nicht als heroische, mutige Frau dargestellt haben. Das war ihm ja eigentlich viel zu lieb. Und tatsächlich ist da auch sowas, was einen so ein bisschen... Eine gewisse Distanz ist da und ich finde, das braucht es auch in der Achtung dieses Stückes. Im besten Fall ist es eine Warnung.
Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt,
was... Und trotzdem ist es all in.
Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, was passiert eigentlich, wenn Kinder in dieser Kriegszeit aufwachsen und gar keinen Begriff von Frieden haben. Also in dem Fall sind es ja 3 Kinder, die in den Kriegszeiten eigentlich ihre Jugend verbringen und dann auch sterben. Und die warten immer auf den Frieden. Die stumme Katrin, ihr wird versprochen, wenn Frieden ist, dann darfst du heiraten. Was ist denn das Bild von Frieden?
Von den Kindern jetzt? Schwierig. Ich habe ja häufig dann Jugendliche da sitzen. Also mir ist gleich eingefallen, Frieden gibt es für die nicht wirklich. Ich glaube, Frieden für die ist, dass es ruhig ist. Also viele von meinen jungen Patientinnen sind fast verstummt. Also tatsächlich...
Wie die stumme Katrin.
Ja, ich habe jetzt gerade eine Patientin auch heute gehabt und die fängt an, langsam zu sprechen. Und die kennen gar nicht Frieden. Die sind ganz früh von zu Hause aufgebrochen, immer vor irgendwas geflohen, jetzt in ihrem Fall vom gewalttätigen Vater und Krieg, und waren immer auf der Hut. Also die kennen das nicht, kommen jetzt hier an. Und für die ist dann die Welt auch manchmal unheimlich. Lauert gerade was? Warum guckt gerade mich jemand so an? Die tasten sich ja langsam so heran und wir haben super tolle Programme, auch hier in Kiel, ganz großartig. Aber wirklich, was Frieden ist, dieses Leichtigkeit, dieses Verspielte, dieses ich darf mich einfach entwickeln, braucht lange. Das haben die eigentlich nicht.
Gucken wir uns Afghanistan an, gucken wir uns, also wo einfach seit so, da sind wir im 30-jährigen Krieg und noch länger, also da geht es ja über Generationen und dann noch mit den ganzen Restriktionen.
Und dann haben wir, das ist das Stichwort, transgenerationale Traumata. Also das heißt, ne, von früher, also die Eltern sind ja häufig auch schon in Kriegen aufgewachsen und die Großeltern. Ne, dass diese Kinder wachsen eigentlich schon mit deren Traumata auf. Das wird halt nicht ausgesprochen. Und erfahren dann selber oder sehen Dinge. Also in denen ist eigentlich so wahnsinnig viel los und kaum Frieden eigentlich. Spürbar.
Was wir uns gefragt haben, die Söhne, also Mutter Courage versucht immer ihre beiden ältesten Söhne, Schweizer Kass und Eile, vor dem Krieg zu schützen und sagt, ihr dürft nicht Soldaten werden, ihr bleibt hier bei mir, ihr arbeitet mit mir als Marketenderin zusammen, ihr bleibt bei meinem Wagen. Und für die beiden Jungs hat es trotzdem eine wahnsinnige Faszination. Warum? Also weil sie sehen ja, was passiert, sie sehen die Gefahr, die Mutter sagt es immer und trotzdem irgendwas drängt die Jungs dazu, doch Soldat zu werden.
Ja, manchmal geht es ja auch um diese basalen Bedürfnisse, Essen, Klamotten, also so diese, ne, also ich bekomme dort ein Mahl, mir werden Dinge versprochen, warum soll ich jetzt mit meiner Mutter wieder ins nächste Land reisen, wenn ich dort irgendwie eine Aufgabe habe, also die denken ja nicht weiter, sondern die denken im Hier und Jetzt und ich glaube, diese Verlockungen sind dann ganz stark, die können das nicht überblicken, ne, und wenn der Magen leer ist, also ich habe ganz viele Patienten, die haben über Wochen nichts gegessen und dann kommt jemand und sagt, ich habe was, die gehen da mit. Und dann sind sie in einem System drin plötzlich. Ja, also
das habe ich mich gefragt. Welche Werte kann man noch verteidigen, wenn man in der Situation ist? Was bleibt von Moral? Doch eigentlich nichts, oder? Ich bin doch bereit, alles zu tun, um mich zu retten, oder?
Also ich mache ganz viel Wertearbeit mit meinen Patienten. Und für mich ist eigentlich einer der wichtigsten Werte so ja Empathie und Gemeinschaftssinn. Und ja, ich glaube, da geht ganz viel verloren. Also ich merke das so in Gruppentherapien bei uns. Ich hatte heute jetzt auch wieder eine und dann, wenn es darum geht, was anzubieten, da denkt jeder nur an sich. Und das ist egal, ob der andere gerade gehört wird oder nicht, aber die haben so wenig, dann geht es nur noch um mich. So, oder um mein Kind noch natürlich.
Und wenn Sie jetzt erzählen aus Ihrem Alltag, kann eigentlich der Mensch nur am Menschen heilen? Also was passiert, wenn niemand mit ihm spricht? Also kann man nur über Menschlichkeit genesen?
Ich glaube, das ist ein unfassbar wichtiger Bestandteil. Also ich glaube, wenn man nicht spricht, dann werden Patienten agieren dann anders, um damit zurechtzukommen. Sie kommen, geraten in eine Sucht, sie werden aggressiv, landen bei der Polizei. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist der menschliche Kontakt und die Integration nach wie vor. Ja.
In Beziehung gehen.
In Beziehung gehen, wunderbar,
genau.
Ja, so ist es.
Aber das geht eben nur, glaube ich, wenn man die Angst überwindet in dem Moment. Und das haben ja viele dieser traumatisierten Menschen einfach so oft erfahren, dass sie sich nicht anvertrauen dürfen. Und das ist, glaube ich, dann schon eine Löwenarbeit, die man leisten muss, aber, glaube ich, auch die einzige Chance.
Genau, wir bauen also so ganz kurzen Einblick so in unsere Klinikwelt, wir bauen das immer auf. Die haben Erstgespräch, die werden angemeldet, entweder von Betreuern, Landesunterkunft oder sie selber melden sich bei uns und dann bekommen die eine Basisgruppe. 2 Termine, wo ich vorstelle, was ist Psychotherapie, was brauchen sie dafür, dass sie erstmal verstehen, aha, da ist jemand, ich, mein Problem, ich werde gehört. Und dann fangen sie eigentlich an. Also deswegen haben wir das, weil wir haben früher das anders gemacht und da war die Hürde viel zu groß für die. Und jetzt führen wir die so ein bisschen ran, geben ganz viel Informationen und dann kommen sie und dann wird eben diese Angst wird kleiner dadurch. Ja.
Und die Leute wollen auch reden?
Ja. Ja. Also ich liebe ja mal so meinen Beruf, weil Patienten kommen dann so rein und sind am Anfang eine Blume, die fast verdurstet ist. Und so nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren blüht die langsam. Und das finde ich großartig. Das heißt, sie fangen an zu reden, sie werden kreativ, sie malen, sie töpfern. Sind manchmal auch bei einer Theatergruppe, es gibt hier so in Kiel auch eine. Und fangen an einfach wieder zu sprechen, also wirklich zu reden. Und das ist großartig. Also, und dann wächst die Blume, dann wächst sie.
Weil Sie gerade sagen, fangen wieder an zu sprechen. Das ist ja tatsächlich auch ein Beispiel aus diesem Stück, dass die stumme Katrin nicht redet. Was ist das für ein Mittel, die Sprache einzustellen? Also warum wähle ich das, nicht mehr zu reden?
Ich würde erstmal als Oberbegriff sagen, mich zu schützen. Wenn ich ruhig bin, wenn ich leise bin, falle ich nicht auf, dann kann mir wenig passieren. So, erstmal. Ne? Und je mehr ich von mir preisgebe, desto verletzbarer bin ich. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz häufig so, ne? Je ruhiger ich bin, desto undurchsichtbarer kann ich mich machen.
Und kann es so ein Selbstläufer sein, dass man tatsächlich über Jahre nicht redet?
Ja, kann sein.
Wahnsinn.
Ja.
Es gibt eine Szene, da erzählt die Mutter Courage, also es gibt 2 Punkte, dass sie erklärt, warum Katrin stumm ist, die sich widersprechen. Und man weiß nicht, was ist immer die Wahrheit, auch wenn die Mutter Courage redet. Was ist die Wahrheit im Krieg? Also welchen Wert hat die Wahrheit?
Das ist, finde ich, vielmehr auch die Frage, gibt es eine Wahrheit im Krieg? Ne? Also Krieg und Wahrheit, das ist ja schon, schließt sich ja schon fast aus. In der Vorstellung sage ich, die ist stumm, eine halbe Deutsche, und dann sage ich ja nochmal, dass sie von einem Soldaten was in den Mund gesteckt gekriegt hat, wo man natürlich sehr viel vermutet. An der Stelle im Stück, denke ich, ist es wahrscheinlich eher das gewesen. So, und sie ist nicht von Geburt an stumm, wie ich am Anfang sage. Weil das auch den Handlungsverlauf erklären würde und auch die Dramatik, wie sie sich zuspitzt. Ja, und trotzdem auch die Courage benutzt ja schon auch manchmal die Sachen so, wie sie sie braucht. Und das ist, glaube ich, also ich habe das glücklicherweise noch nicht erleben müssen, aber im Krieg natürlich die Frage, bleibt man immer bei der Wahrheit?
Naja, das ist auch die Frage in unserer Welt, gell? Was ist unsere Wahrheit? Es ist ja immer subjektiv. Nur ich kann mir vorstellen, dass es im Krieg mehr Konsequenzen hat, wenn man von unterschiedlichen Wahrheiten spricht und unterschiedliche Wahrheitserfahrungen gemacht hat.
Okay, da sind wir jetzt nochmal bei dem Punkt, muss ich nochmal zurückgehen, weil an dem ersten Punkt redet sie vor einem Feldwebel und vor einem Leutnant. Und da sagt sie, die ist von Geburt an stumm. Nachdem sie zerschunden nach Hause gekommen ist und man nicht weiß, was ist ihr eigentlich widerfahren, weil sie nicht redet, da sage ich in meiner Verzweiflung, ein Soldat hat ihr, als sie klein war, was in den Mund geschoppt. Dann würde ich sagen, da gehe ich mit. So. Und das kann ich natürlich vom Feldwebel nicht sagen, weil ich da ja überleben, da will ich ja verkaufen. Ich will ja meine Pistolen loswerden und meine Sachen.
Ja, richtig. Ja. Aber wahrscheinlich ist für sie in der Beziehung zu dem Geflüchteten immer, eigentlich gibt es nur die Wahrheit, die die oder derjenige erzählt, oder?
Klar, also wir glauben dem.
Es ist ja auch egal, was wahr ist, oder?
Genau, also man merkt, glaube ich, schon so ein bisschen, also ich rede mal von dem Mitschwingen. Also ich sehe zum ersten Mal jemanden und ich höre ihm zu. Und bei vielen bin ich nach wie vor, nach so vielen Jahren, auch total betroffen. Und dann, das hat für mich alles Hand und Fuß. Und dann gibt es aber auch Patienten und Patientinnen, die eben, wo es ein bisschen hakt. So. Und wo auch ein bisschen die Emotion fehlt. Ne? Und da denke ich mir, okay, ist das jetzt wirklich die Wahrheit? Ne? Aber natürlich, wir nehmen den Patienten erstmal so, wie er ist. Ansonsten wäre das auch total fatal, glaube ich, was wir machen. Mhm. Aber man merkt schon Unterschiede auch, wie erzählt wird. Definitiv. Mhm. Ja.
Ich finde es interessant, dass das Stück Mutter Courage und ihre Kinder heißt, nicht die Familie Courage oder Vater Courage und seine Kinder. Welche Rolle kommt Müttern im Krieg zu?
Oh, eine sehr starke, glaube ich. Also meistens ist es bei uns so, dass die Väter schon häufiger dann in Deutschland sind oder im neuen Land sind und dann kommen die Familien nach. Und ganz häufig fliehen aber auch die Mütter alleine mit ihren Kindern, weil häufig einfach in bestimmten Kulturen die Rolle der Frau, wissen wir alle, jetzt nicht die Rolle ist, die wir hier haben. Die Frauen es nicht mehr aushalten, wo die Kinder auch in Gefahren sind. Und dann sind die zentrale Person. Also die organisieren alles. Die haben davor so viel Gewalt schon erlebt und laufen dann wirklich mit ihren Narben los, mit 4, 5 Kindern, manchmal mit einem Kind im Bauch und kämpfen. Also ich finde den Titel total berechtigt, weil die Mütter halten das zusammen. Und auch in Deutschland versuchen sie dann auch, sich zuerst um ihre Kinder zu kümmern und dann um sich. Also sehr fürsorglich, also finde ich.
Du hast das gerade schon angesprochen, Agnes, dass Brecht episches Theater gewählt hat, um über diesen Krieg zu sprechen. Das heißt, er hat eine Form von Distanz auf der Bühne eingefordert. Ich habe mich gefragt, wie viel Distanz braucht man eigentlich, um über Krieg sprechen zu können?
Die Frage ist, ob also unser Klientel, ob die jemals die Distanz einfach haben. Ne? Also die sind natürlich auch mit Social Media vernetzt und gucken viel Nachrichten, haben Angehörige noch im Heimatland, die teilweise dann zwar irgendwo in Sicherheit sind, weil sie sich verstecken oder in einer anderen Region gerade sind, aber eine wirkliche Distanz zum Krieg ist ganz schwierig. Es gibt dann Traumatherapeuten, die sagen, Mensch, man kann erst das alles verarbeiten, wenn eben da keine Gefahr mehr droht. Wenn es auch nur eine indirekte Gefahr ist. Ich mache die Erfahrung, dass es wichtig ist, um hier in Deutschland anzukommen oder generell in einem Land anzukommen, wenn man trotzdem versucht, das Trauma aufzuarbeiten. Weil sonst, wie gesagt, sonst gelingt das nicht, was Sie vorhin meinten, Thema Zukunft, einen Alltag aufbauen. Aber natürlich, es wird immer wieder überschattet durch Ereignisse dann im Heimatland oder wenn eine Nachricht kommt vom Angehörigen, das und das ist wieder passiert. Das ist jetzt ganz typisch bei uns mit den Ukrainern, wo eigentlich gefühlt jeden Tag was passiert und trotzdem fangen wir an, darüber zu sprechen.
Mhm.
Ja.
Wie schützen Sie sich davor, also so Mensch zu bleiben oder gesund zu bleiben, wenn Sie jeden Tag damit konfrontiert sind?
Also ich habe erstmal ein hervorragendes Team und total nette Kollegen. Wir tauschen uns ganz, ganz viel aus. Mein Rezept ist, ich wohne nicht in Kiel, also ich fahre weg. Mhm. Ich wohne auf dem Land und freue mich, jeden Abend dann in meinem Auto zu sitzen und loszufahren. Und habe ein tolles Hobby, ich habe Tiere und ich tauche dann in meine Welt wieder ab.
Mhm.
Und das finde ich wichtig, dieses Abfahren. Und das kriege ich gut hin. Also das ist so ein bisschen mein persönliches Rezept, um gesund zu bleiben.
Mhm. Und Agnes, wie schaffst du das, dass solche Figuren dir nicht auf der Seele liegen?
Ja, man geht schon immer ein Stück mit, ne? Also gerade in der Probenzeit, dann eignet man sich das immer mehr an und nach 6 Wochen, wenn es dann rausgespuckt wird, dann ist es schon, hat man danach wie so ein Hangover immer und muss sich dann wieder rausziehen. Aber also für mich ist Bewegung in der Natur total wichtig, auch so eine gewisse physische Arbeit. Ja, und ich mache es ja jetzt auch nicht seit vorgestern erst, aber ich habe immer das Gefühl, es ist immer beim Prozess, man taucht irgendwann ein, früher oder später und irgendwann muss man aber auch wieder rausgehen. Und dann geht es auch. Also ich merke auch jetzt, habe ich einen ganz anderen Bezug wie bei der Premiere. Da war ich viel angefasster. So. Mhm. Und ich finde es immer noch ein Abend, den ich auch vorbereiten muss und der irgendwie in einer anderen Energie gespielt werden muss als vielleicht andere Abende. Aber ja, und dann ist es ja auch so, da frage ich mich auch gerade bei Ihnen, es ist ja dem Patienten auch nicht geholfen damit, wenn man mitleidet. Also mitfühlen, ja. Man hört da ja bestimmt Dinge, die man hier zum Glück noch nicht gehört hat. du bist ja ein Diener am Mensch, das geht ja dann gar nicht, wenn du dich dazu sehr reinbegibst.
Also das ist ein Punkt, natürlich mitfühlen. Bevor ich dann nach Hause fahre, es gibt schon Tage, wo ich durchatmen muss. Wir haben wirklich einen Patienten gefühlt nach dem anderen. Und dann stehe ich da am Fenster und muss mal rausgucken. Und dann gibt es vielleicht auch am Abend nochmal am Abendbrottisch, muss ich sagen, ich muss jetzt einmal einen Satz sagen, aber ich versuche mein Umfeld rauszuhalten tatsächlich. Mhm. Und wir müssen es auch aushalten können. Also wenn wir jetzt auch zusammenbrechen würden, würde der Patient denken, oh Gott, jetzt habe ich ihr zu viel zugemutet. Und wir sind sozusagen Art der Container. Also der Patient muss das Gefühl haben, ich darf das jetzt alles gerade loswerden. Mhm. Es gibt kein Tabu. Und drum brauchen wir auch alle eine gute Selbstfürsorge, weil wir müssen das im Nachhinein irgendwo verarbeiten. Mhm. Aber in dem Moment, das ist so wichtig, dass der Patient, das geht ja auch häufig dann um Thema, ich will nicht mehr, ne? Also ich denke auch darüber nach, mein eigenes Leben irgendwo ein Ende zu setzen. Der Patient muss wissen, hey, du darfst das jetzt gerade hier aussprechen, das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, das ist unsere Aufgabe, das auszuhalten. Ja.
Ich habe noch eine Frage, wenn Sie so einen schwer traumatisierten Menschen dann auf den Weg bringen und dann sagen Sie, es ist wie eine Blume nach einem Jahr, die langsam blüht und die geht, sind die dann stabil?
Also
kommt ja auch immer wieder, oder?
Ja, also natürlich ist es so, wenn man erfolgreiche Therapie hat, dann hören ja so Flashbacks, also die Bilder, die immer wieder kommen auf. Und man schleicht ja auch eine Therapie aus. Ja. Ne? Also es ist ja nicht so, das war's. Sondern wir fangen dann an, einmal im Monat, dann alle 6 Wochen, einmal im Quartal. Und das kann auch über einen super langen Zeitraum sein. Aber das passiert auch dann erst, wenn die einen stabilen Alltag haben. Die haben ihre Sprachprüfungen gemacht, sind dann in Ausbildung, haben einen Job, ein soziales Umfeld. Und dann lösen die sich auch manchmal. Mhm. Das merke ich dann immer so, Termine werden abgesagt. Ich habe mal wieder einen Termin. Und das finde ich großartig dann. Ne? Ja, also so ist dann so ein bisschen dieser Ablösungsprozess. Natürlich können die immer wieder zu uns kommen, aber häufig fliegen sie dann ein bisschen schon. Mhm.
Ja, das ist schön. Ja. Ich habe mich nämlich gefragt, also gerade in Ihrer Position, weil Sie so viel hören, ist es naiv, Hoffnung zu haben? Also darf man ein hoffnungsfroher Mensch sein oder ist es einfach albern, noch Hoffnung zu haben bei all dem, was einem begegnet?
Also ich bin ein optimistischer und hoffnungsvoller Mensch und versuche das auch meinen Patienten und Patientinnen entgegenzubringen, weil ich glaube, die kennen das ja sonst nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt auch so pessimistisch wäre und dann würden sie genau das wieder erfahren. Und wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Teams zusammen und ich sage, und da gibt es eine Möglichkeit. Und da gehen sie jetzt mal zu dieser Beratung und dann kommen sie und sagen, Mensch, da gibt es eine Möglichkeit jetzt. Also ich bleibe meiner Hoffnung. Und auch wenn das immer nur ein ganz kleiner Circle ist, das ist mir ganz klar. Aber soweit ich es kann, versuche ich die zu vermitteln.
Agnes, Hoffnung?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass damit machen wir es uns auch alle leichter, oder?
Ja.
Das ist unser Placebo.
Ja, also, vor allem auch in der aktuellen, also
ja, was jetzt alles also natürlich gibt es vieles, was einen verzweifeln lässt, aber ich glaube, Hoffnung, da sind wir wieder bei Menschlichkeit, brauchen wir und wir müssen aufeinander zugehen, das es gibt ja gar. Also man sieht ja, was Krieg macht und dann nicht das Gute, oder?
Mhm. Ja, es macht mir nicht Hoffnung, so Hoffnung, heute mit Ihnen beiden zusammenzusitzen. Genau, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch führen konnten.
Vielen Dank, auch an Ihnen.
Vielen Dank für die Zeit.
Danke.
Ich hoffe, Ihnen hat unser Gespräch gefallen und vielleicht vermittelt es Ihnen ja nochmal ein paar Ideen oder Impulse, sollten Sie das Stück bereits gesehen haben. Wenn Sie Lust haben, eine unserer Vorstellungen zu besuchen, finden Sie alle Informationen zu Tickets und Terminen auf www.theaterkiel.de.